Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS2 als Podcast.
DRS2, Sie hören Reflexe heute mit Gabriela Keggi. Und ich lade Sie ein, mit mir nach Luzern ins Theater zu kommen.
Letzter Satz, Bürgermeister.
Zusammen wir halten, zusammen wir laufen, zusammen wir halten, zusammen wir laufen, zusammen wir halten, zusammen wir laufen, Weg und Weg. Wir teilen alles untereinander, wir brauchen keinen niemanden.
Am Luzerner Theater fand jüngst eine doch eher ungewöhnliche Premiere statt. Fernab von jedem Weihnachtszauber hat man dort eine Kinderoper aufs Programm gesetzt, bei der allerdings Kinder und Jugendliche auf der Bühne stehen und singen, zum einen. Bei der es sich zum zweiten um eine Uraufführung handelt, wo also neue Musik für ein neugieriges Publikum erklingt. Wofür man zum dritten eines der berühmtesten Jugendbücher überhaupt als literarische Vorlage verwendet hat. Die Rote Zora und ihre Bande von Kurt Held.
Ich bin schnell, ich bin mutig, ich bin stark. Ich stehe zu meinen Freunden, wir sind zu viert. Wir halten zusammen, was auch immer passiert. Wir halten zusammen, was auch immer passiert. Ich bin Zora, meine Haare glühen im Feuer. Ich stehe zu meinen Freunden, zusammen sind wir stark, zusammen sind wir stark.
Kinderoper. Wie vor vielen Jahren schon beim Kindertheater, haben wir es auch hier mit einem Begriff zu tun, den man auf alle Arten gebrauchen kann und der nicht zuletzt dadurch, je länger, je franseliger wird. Aber er ist, spannenderweise, ausgesprochen alt und geht zurück bis ins 16. Jahrhundert, wo die Knaben nämlich einst an den Jesuitenschulen Sprech- und Gesangsstücke aufführten und sich damit ein gerüttelt Maß Bildung erwarben. Zahlreiche Stücke wurden eigens dafür komponiert. Im 19. Jahrhundert standen eher die Erziehungsinteressen als die Kinder im Vordergrund. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts rückten Weil und Dessau den Fokus auf zeitgenössische Musik, zu der es junge Menschen hinzuführen galt, während die Nazis es nicht versäumten, Kinderoper zu Propagandazwecken zu missbrauchen. Die DDR pflegte in der Nachbrechtschen Lehrstück mit Musiktradition die Verbindung von Kunst und gesellschaftlichem Auftrag, während im Westen für Komponisten eigentlich noch immer Kinderoperschreiben als Karrierekiller gilt. Wilfried Hiller, der mit den Vertonungen der Michael Ende Libretti wahrliche Meisterwerke schuf, beklagte sich bitterlich darüber. Das ist die Geschichte im Überflug. Nach wie vor stellt sich aber die Frage, wer in diesen Kinderopern für wen was macht. Sind es Große, die für Kleine spielen? Oder sind es Kleine, die für ihresgleichen auf der Bühne sind? Oder sind es Kleine, die für Mama und Papa spielen? Und was singen und spielen sie eigentlich? Märchen, wie Hänsel und Gretel? Oder vielleicht eher Leitversionen der großen Opernstoffe? Zauberflöte, kleingekocht sozusagen? Oder aber knöpft man sich einen neuen Stoff vor, den zwar noch niemand kennt, aber der ordentlich vielversprechend und pädagogisch wertvoll klingt. Das Kind aus der Konservenbüchse zum Beispiel. Oder aber macht man es wie in Luzern, wird man bei der klassischen Kinderliteratur fündig. Dominik Menta, der Direktor des Luzerner Theaters, der diese neue Oper initiiert und in Auftrag gegeben hat, umschifft die diversen Kategorien elegant und schlägt indessen eine weitere vor.
Dieses konkrete Stück, Die Rote Zora, ist ja eine Familienoper.
Was die Frage nach dem Stoff natürlich noch einmal erschwert. Was bewegt Erwachsene und interessiert gleichzeitig Kinder? Kein Problem bei der Roten Zora, sagt Menta.
Weil die Erwachsenen haben das Buch alle gelesen und haben es, denke ich, die meisten geliebt, so wie ich das zum Beispiel geliebt habe. Und für die Kinder ist es ein Stoff, mit dem sie sich sehr gut identifizieren können.
Die Variante große Oper für kleine Leute kann sich Menta durchaus auch vorstellen. Vermittlung nennt er das. Und gegen einen ersten Kontakt und eine positive Prägung in der Kindheit gibt es doch eigentlich nichts einzuwenden. Deutlich hingegen wird er bei gewissen Märchenopern.
Hänsel und Gretel, um das noch zu sagen, halte ich für eine schlechte Kinderoper.
Eine Familienoper, wie es die Rote Zora sein will, ist in dem Sinn etwas Neues im Bereich des Musiktheaters, wo sonst Kinder eher hingebracht oder deponiert werden.
Ich möchte nicht, dass man bei uns Kinder deponiert. Ich denke, da gehen auch Jugendliche allein hinein, aber ich hoffe, dass die Erwachsenen mitgehen, weil ich das auch denke, das gehört ja irgendwo auch zur Vermittlungsarbeit, dass dann die Jugendlichen und Kinder mit den Erwachsenen auch über das Gesehene reden.
Zu diskutieren gäbe es sicher einiges. Immerhin war Zora mal nicht nur Identifikationsbibel für Mädchen, sondern auch Zündstoff für Diskussionen am Mittagstisch über Recht und Unrecht, über Gewalt, über anarchisches Leben, kurz über richtige und falsche moralische Maßstäbe. Pädagogisch wertvoll, Dominik Menta, muss es das sein?
Nein, ich habe nicht gedacht. Ich finde das einfach ein gutes Buch, was mich fasziniert, was ganz offensichtlich auch die Kinder fasziniert. Auf eine Art und Weise habe ich mich manchmal gefragt, warum ist eigentlich dieses Buch in der Schweiz so erfolgreich gewesen? Gerade in der ordentlichen Schweiz. Es ist ziemlich anarchisch, es ist aber auch nicht so ganz wahnsinnig anarchisch. Es hat mich manchmal so von seiner Ausstrahlung an mein Name ist Eugen, erinnert. Ein Buch ist, was eindeutig Position für die Kinder einnimmt, durchaus auch anarchisch für die Kinder Position einnimmt, was ja offensichtlich auch lange von keinem Verlag angenommen wurde, weil man gefunden hat, das schadet der Pädagogik, was aber auch eben ein ganz letztendlich liebevolles, versöhnliches Buch ist. Und das ist dieses eigentlich auch. Es ist eben nicht ganz anarchisch. Passt aber in die Schweiz.
Zora und ihre Bande nehmen sich, holen sich das Essen und zahlen nicht. Es gab Eltern, die verboten deswegen ihren Kindern die Lektüre.
Aber die Zora sagt selber, wir stehlen nur das, was wir brauchen. Das ist ja auf eine Art und Weise edel. Und sie stehlen, da gibt es ja dann auch die wunderbare Gerichtsverhandlung, sie stehlen ja, weil sie müssen. Sie stehlen ja, weil sich die Erwachsenen nicht um sie kümmern, weil sie keine Erwachsenen haben, weil sie allein sind, weil die Eltern tot sind oder weil die Eltern sie ausgestoßen haben. Und insofern ist das moralisch, finde ich, also das ist moralisch sauber, weil sie können ja nicht auf der Straße verhungern, sie müssen ja was tun. Und die Aufforderung an die Erwachsenen, die eben hoffentlich auch in das Stück gehen, kann ja nur sein, ihr müsst euch um solche Kinder kümmern. Dann müssen sie auch nicht stehlen. Auch hier eine Frage, da weiß ich nicht genau, wie das damals war, wie der Held das geschrieben hat. Auch das ist ja eigentlich nicht ein wirklich schweizerisches Thema, habe ich das Gefühl. Also das gibt sicher auch Kinder, die es schwer haben, das gibt sicher auch Kinder, die Armut haben, das wissen wir alle. Aber wenn man es vergleicht mit anderen Ländern, auch in Europa, geht es hier eben doch noch sehr gut. Aber das ist vielleicht der Grund, warum es ein Erfolg ist, weil es einem...
Es
war genau noch weit genug weg.
Das wäre dann eigentlich auch gleich die Antwort auf die Frage, ob dieses Buch mit 60 Jahren auf dem Buckel überhaupt noch in unsere Zeit passt. Armut, Obdachlosigkeit, Anarchie, das passte damals in die Schweiz genauso wenig wie heute, meint Menta.
Also ich bin der festen Überzeugung, ich habe nur eine Tochter groß werden lassen, aber ich bin der festen Überzeugung, dass diese Form von Auseinandersetzungen, die diese Kinder haben, auch dieses Bandengefühl, diesen Unternehmungsgeist, diese Abenteuerlust, dieses Übernachten mal draußen im Wald, zusammen etwas machen, durchaus auch zusammen gegen die Erwachsenen sein, zusammen gegen die Schule sein. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
Kinderoper in Luzern. Intendant Menta fand in Elisabeth Naske die richtige Komponistin für die Umsetzung seiner Vorstellungen. Die Rote Zora übrigens kannte Naske nicht. Kultbuchstatus machen offenbar vor EU-Grenzen Halt.
Nicht ist übertrieben, aber ich habe sehr wenig Leute getroffen, die es gekannt haben. Eigentlich noch mehr, es gab in den 70er Jahren eine Fernsehserie und die ist anscheinend noch bekannter als das Buch. Aber inzwischen, also ich habe es dann halt auch so weitergereicht und es wird überall als ganz spannendes Buch angenommen.
Vom Roman zum Theaterstück oder von der Geschichte zum Libretto. Das ist ein Weg, der nicht ganz ohne Tücken und Fallen ist. Den Schritt von der zweiten in die dritte Dimension oder sozusagen vom Liegen ins Stehen beschreibt Elisabeth Naske so.
Ich meine, die Bücher haben das Erzählende. Das Erzählende geht so nicht auf der Bühne. Das heißt, man muss immer ein Geschehen hier und jetzt und die Beziehung der Menschen in einem Dialog griffig kriegen. Also man kann nicht, weiß Gott, wie lang erklären, was jetzt in denen vorgeht, was im Buch oft ganz leicht und sehr gut funktioniert. Und das ist die große Schwierigkeit, dass man das erstens mal viel, viel, viel kürzer machen muss. Du musst in einem, also es tut mir auch immer wahnsinnig weh, weil ich bei diesen Büchern oft so eben diese, alles was dahinter steckt, an vielen Beschreibungen, die da rundherum sind, oft auch Raumbeschreibungen, also Ortsbeschreibungen, die kriegt man auf der Bühne auch nicht. Und wenn man das alles weglassen muss, tut das weh und das hat mir am Anfang wirklich Schwierigkeiten gemacht, weil ich mir gedacht habe, jetzt ist doch alles weg, wo ist mein Buch, was soll ich jetzt machen? Und bis ich kapiert habe, das ist eigentlich die große Chance für die Musik, weil da kann wieder die Musik einsteigen und das auffüllen in der Art, wie ich mir das auch vorstelle. Und jetzt habe ich da also weniger Probleme. Also Probleme habe ich immer noch, den Text herzugeben, aber ich weiß, dass ich dafür was anderes gewinne.
Hat's bereits geklungen in ihr drin, als sie die Zora las?
Na, so richtig mit, obwohl ich das manchmal habe, dass ich wirklich Themen relativ schnell dazu höre.
Also wie aber fixe Themen, Sie müssen es dann nur noch notieren, mehr oder weniger?
Thema ist eine Melodie von ein paar Takten, also das ist noch nicht viel, ist auf keinen Fall viel. Aber manchmal hat man doch so irgendein Motiv oder eben ein Liedthema schon im Ohr. Das war bei der Zora nicht direkt, aber es kommt dann. Es gibt einen Einstieg, der lang dauert und mühevoll ist. Und wenn man den mal geschafft hat, dann kommt das alles. Und man muss eben auch die Bilder oder das, was mich an der Geschichte berührt und das, auch die Handlung, die dann im Libretto steht, einfach wirken lassen und dann irgendwann fängt das an zu klingen.
Aber wirken lassen heißt sitzen und warten?
In Wirklichkeit ja. Es fällt mir wahnsinnig schwer. Also nicht warten im Sinn von nichts tun, aber einfach spüren und schauen, was fällt mir dazu ein, und da muss ich auch viel wirklich denken und schreiben. Also ich schreibe mit Worten ganz viel am Anfang, einfach was für mich die Szenen, die Personen haben, was wichtig ist, was wem ich ein Gewicht geben will, was für ein Gewicht und auch ich habe dann irgendwelche Instrumentationsideen, also das ist oft so, dass Instrumente für Personen wichtig werden oder so. Da schreibe ich mir seitenweise auf oder bücherweise.
Und haben Sie Arbeitsbücher dann sozusagen?
Ja. Mhm. Und die sind am Anfang ganz wichtig und sie werden dann immer unwichtiger, wenn sich das Material einmal gesammelt hat und dann ins Fließen kommt.
Arien oder Lieder, wie sie Elisabeth Naske nennt, Duette, instrumentale Zwischenstücke, Tänze, aber auch Rezitative – das ist das Material, aus dem Naske ihre Zora geschrieben hat. Ihre Melodien und Rhythmen verweisen oft ganz klar auf den südosteuropäischen Raum, wo ja die Zora spielt. Wo kommen Sie denn bei ihr her?
Die habe ich mir einfallen lassen und eigentlich südosteuropäisch ist der Anfang, weil man da eben in ein Fischerdorf ist an der kroatischen Küste und dort wird Tanzmusik aufgespielt. Und ich meine, ich habe das nicht bewusst gemacht und ich wollte es auch nicht, mich jetzt bewusst auf osteuropäische Folklore einlassen. Das wollte ich nicht. Aber trotzdem.
Also Sie haben auch nicht große Studien betrieben, sondern.
Das sind alles Dinge, die hat man irgendwie im Ohr und dann passieren sie eben doch. Also, und darauf verlasse ich mich auch, dass das in dem Maß, wie es passieren soll, passiert, ohne dass ich da jetzt wahnsinnig viel drüber nachdenke.
Als Cellistin hat sich Elisabeth Naske einst bis zur Konzertreife ausgebildet, übrigens in Basel bei Thomas de Menger, und ist dann über die Improvisation zum Komponieren gekommen. Beim Planen und Themenabmachen einer Improvisation nämlich soll ihr der Cellopartner gesagt haben, wenn du es so genau zum Voraus wissen willst, dann schreib es eben auf. Seither hat sie gegen ein Dutzend Kinderopern geschrieben, die alle von Linz, Salzburg über Berlin, Hannover bis hinauf aufs Dach der Wiener Staatsoper aufgeführt werden. Beleidigt sie die Bezeichnung Kinderopernkomponistin also auch, wie einst den armen Wolfgang Hiller?
Nein, das beleidigt mich nicht. Es erstaunt mich, muss ich sagen. Aber ich verstehe das natürlich und ich bin auch sehr froh drüber.
Also wieso erstaunt es Sie?
Weil ich mir das nicht ausgesucht habe. Das ist, also ich bin überhaupt meinem Weg nach Cellistin. Ich komme aus der klassischen Musik, als ausübende Cellistin, aber nicht als Komponistin. Und dieser Weg ist irgendwie passiert und ich bin sehr, sehr froh drüber. Aber ich hätte mir das nicht träumen lassen vor 10 Jahren.
Auf die Frage, wie man denn für Kinder komponiere, hat Elisabeth Naske eine so kurze wie einfache Antwort bereit.
Ja, wobei ich schreibe für professionelle Musiker. Auch die Kinder haben hier einen wirklich professionellen Part. Also das habe ich vorher abgecheckt. Ich habe es auch versucht in Wien und ich habe keine Kinder bekommen, hat es geheißen. Es kann niemand so lang proben und es ist mit Kindern nicht machbar. Und hier habe ich eben vorher gesehen, dass es so tolle Chöre gibt. Und dann kam auch von Herrn Menter die Idee, dass man das mit den Chören besetzen könnte. Die sind hier gewohnt, bei Produktionen mitzuarbeiten. Ich meine, ich habe insofern Rücksicht genommen, als ich weiß, sie sind keine Wagner-Stimmen, sie können nicht über ein großes Orchester drüber. Und ich habe versucht, ich hoffe, es funktioniert, es wird sich herausstellen, sehr dünn zu instrumentieren, überall dort, wo die Kinder alleine solo singen.
Und ihren Stil, den Naske-Kinderopernstil, beschreibt sie so.
Das ist eben sehr schwer zu beantworten, weil ich mir meines Stils nicht bewusst bin. Oder ich meine, man kann natürlich sehr leicht darüber sagen, es ist traditionelle Musik und also es kommen Elemente, die Musikgeschichte in den letzten 500 Jahren vorgebracht hat. Und ich beschreite keine Wege, die ich neu erfinde. Also ich meine, natürlich in der Art, wie man mit dem Material umgeht, ist es hoffentlich neu und individuell, aber es ist sozusagen traditionell.
Also es gibt Melodien, es gibt Tonarten, ja. Es gibt Leittöne, was auch immer.
Ich arbeite mit Melodien, Harmonien, Rhythmen, Klängen. Ja. Klängen. Also das sind so die Elemente, die einerseits selbstverständlich sind, andererseits gar nicht. Und wie das dann klingt, das ist absolut davon abhängig, wie die Geschichte ist. Also es klingt auch absolut, ich habe sogar 12 Töne geschrieben, ohne dass es mir bewusst war. Ui, war sehr spannend, das hat mir bei der Feuerroten Friederike, mir der Korrepetitor gesagt, wissen Sie, dass das eine Reihe ist? Sage ich, nein. Eine 12-Ton-Reihe ist alles da. Und die ich dann eben auch 12 Töne weiterverarbeitet habe, aber nur mit dem, also ich wollte damit gewisse Dinge ausdrücken und das tut man dann halt über 12 Ton rein oder über sehr schräge Musik oder über eben rhythmische Dinge und es hängt wirklich ganz davon ab, was das Thema hergibt. Und ich nehme an, wenn ich mir ein Thema über den Weltuntergang suchen würde, dann würde das nach Weltuntergang klingen und gar nicht mehr melodisch. Also, und wenn ich ein Liebesduett schreibe, dann ist schon auch eine Melodie da und eine entsprechende Instrumentation und ein entsprechender Rhythmus.
Ich schreibe für professionelle Sänger und Sängerinnen, hat Elisabeth Naske gesagt. Mit der gleichen Ernsthaftigkeit hat sich das Produktionsteam an die Arbeit gemacht, nachdem die Partitur von Luxemburg, wo die Österreicherin heute lebt, in Luzern angekommen ist. Casting heißt das elektrisierende Wort. Von den diversen Kindergesangschören in und um Luzern kamen kleine und größere Menschen zum Vorsingen. Die einen brachten die zweite Stimme eines Chorliedes mit, das sie gerade am Proben waren. Andere hatten noch schnell eine Phrase aus der brandneuen Zora gelernt. Erst gab's ein Warm-up, ein richtiges Bühnentraining, wo man sich zwar anfangs in der Gruppe noch etwas verstecken konnte, wo aber nach und nach Aufgaben kamen, die jeden und jede mal unter den Scheinwerfer stellte. Hier geht's um flinke Präzision. Jeder einmal klatschen, aber erst, wenn man an der Reihe ist.
Okay, super. Jetzt wird es ganz noch schnell auf die andere Seite. Und das Schnelle tun wir in dem, dass wir mit dem Fuß noch angeben. Okay? Vielleicht sind wir schon ein bisschen Lied gesehen, wenn wir den asiatischen Kampfsport haben. Ja, gut. Dann noch mal in so einer Session. Bereit? Gehen wir auf die Seite. Ja, super.
Beim anschließenden Vorsingen dann die große Überraschung. Maja kriegt die Rolle und...
Obwohl sie gar nicht dafür vorgesungen hat, Claudia.
Claudia wäre es nie in den Sinn gekommen, sich für die Hauptrolle zu bewerben und war entsprechend perplex.
Ja, sicher mega überraschend gekommen. Also bei dir gesagt, also, wer ich? Aber ja, ich freue mich mega und es wird sicher super.
In den Osterferien begannen die Proben. So beginnt eine Notiz von Claudia, einer der beiden Sora-Sängerinnen.
In den Osterferien konnten wir im Probehaus Eichhof die Szenen entwickeln. Es war für mich am Anfang noch etwas schwierig, so viele Informationen sofort umzusetzen. Auch mit dem Stabkampf und den verschiedenen Stabchoreografien hatte ich anfangs etwas Mühe. Aber mit der Zeit kam das von alleine.
Werner Hutterli, der Hausbühnenbildner, hat ein gewaltiges Bühnenbild gebaut. Teile eines verrosteten Schiffes stehen da. Im Schiffsbauch lebt der Fischer Gorian. Zudem gibt es Container und Containerteile, die als Versteck oder Käfig oder als fahrbaren Untersatz dienen. Die Regie hat der Intendant selber übernommen. Und wenn der Chef inszeniert, dann will das bei der beschränkten Anzahl Regien, die überhaupt möglich sind, auch etwas heißen. Natürlich ist das eine Message, sagt Dominik Menta. Und hinter der Größe der Produktion steckt ebenfalls eine. Chor, Orchester, die große Bühne, zahlreiche Menschen darauf, die Sänger aus dem Ensemble.
Und die Kinder erleben Oper, wie Oper auf professioneller Ebene wirklich ist. Es ist eine große Besetzung. Also ich denke, an diese Produktion haben wir nicht gespart. Also wir haben ernsthaften Leuten die Leitung dieser Produktion übergeben. Wir haben ein großes Bühnenbild hingebaut, wir haben viele Kostüme, wir haben eine große Besetzung. Das ist sicher schon einmal, beweist die Ernsthaftigkeit. Und ich muss jetzt auch sagen, dass das für die Kinder eine enorme Herausforderung ist, weil Elisabeth Naske hat kein einfaches Stück geschrieben. Es gibt ein paar Songs drin, also wo man richtig mitmacht, aber auch die sind eben nicht banal, es ist nicht billig, es ist komplex und die Kinder müssen das singen, sie müssen die richtigen Töne treffen, sie müssen es im richtigen Augenblick machen und sie müssen es auch spielen. Also das ist schon ein langer Weg ans Ziel und es ist eine große Herausforderung.
Claudia, die Zora-Darstellerin, auf die Frage, ob sie die Musik von Elisabeth Naske mag?
Ja, super. Also zum Lernen ist es sehr schwierig, weil ja, es ist schwierig, so den Ton bekommen zu können, die Anfangstöne, weil es ist zum Teil nicht so sehr harmonisch. Aber doch jetzt auch haben wir heute mit dem Orchester angefangen zu proben und dann war ich schon da, wow, doch, diese Frau kann schon komponieren. Es ist sehr schöne Musik, ja.
Nun ist ein funktionierendes Theater ein ziemlich stramm organisierter Betrieb. Vormittags wird geprobt, nachmittags nicht, dafür die Bühne aufgebaut, auf der dann abends gespielt wird. So war es immer. Wenn nun aber Kinder zum Proben kommen, dann ist das an ihren schulfreien Nachmittagen, wo eben in der Regel nicht geprobt wird. Wir mussten einfach ein bisschen flexibel sein, sagt Dominik Menta, und ein paar Anpassungen vornehmen. Und so sieht dann der Zuschauerraum bei einer Probe aus. Auf den roten Plüschsesseln liegen Rucksäcke, Schulsäcke, Schultaschen, Jacken, Schals, Pullover, zahlreiche PET-Flaschen, Bücher, aufgeschlagene Hefte. In den hinteren Reihen knabbern ein paar Mädchen Chips und Junk und schauen auf die Bühne, lachen, schwatzen, dösen.
Die Kinder sind eigentlich erstaunlich diszipliniert. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass man Kinder ja nicht, und gerade wenn sie Rote Zora spielen soll, kann man sie ja nicht unterdrücken. Und also ich muss die manchmal auch ein bisschen laufen lassen. Ich bin auch nicht ein Lehrer, also das stinkt mir dann auch manchmal, diese Kinder so erziehen zu müssen, das tue ich nicht und deswegen bleibt das ein bisschen frei.
Hinten am Regiepult sitzt der Regisseur Dominik Menta und gibt hin und wieder Anweisungen über Mikro auf die Bühne.
So, wir machen jetzt noch einmal diese Schläge reichiger.
Dann aber springt er auf, rennt auf die Bühne, unterbricht und zeigt dem jungen Branko, wie einer rumdruckst, der sich schwer verliebt hat.
Hey, sei da! Jetzt musst du richtig kommen, ich weiß doch nicht.
Also.
Sie ist so schön! Aber nicht so dünn, ich weiß doch nicht. Sie ist so schön.
Ja, ich bin mit 16.
Ja, natürlich mache ich manchmal vor. Manchmal merke ich, das geht nicht. Dann gehe ich nach Hause und überlege mir, was man anders machen könnte. Und manchmal muss man einfach Geduld haben. Es ist beim Schauspiel, das ist übrigens auch bei Erwachsenen so. Es ist manchmal wie wenn man durch eine Wand geht. Also man sagt, wir möchten das so machen. Das Kind oder der Erwachsene kann es nicht, man bleibt dran. Und plötzlich ist es wie wenn es durch die Wand durch ist und dann geht's. Dann kommt man manchmal auf die Probe und denkt sich, warum kann sie das jetzt? Warum macht sie das jetzt so? Und das ist, das ist unser Beruf. Eine wichtige Sache ist auch, die Kinder müssen wissen, dass sie alles falsch machen dürfen. Manchmal sind die Kinder so aufgeregt, bin ich jetzt da richtig gekommen, war ich da nicht einen Tag zu früh und so, und sage ich, du, ihr müsst das einfach ausprobieren, müsst das für euch finden, ich kann euch auch nicht jeden, also wir machen kein Abmachtheater. Die Kinder haben noch so eine Vorstellung, da wird irgendetwas abgemacht und dann ist es so und dann bleibt es so und der Lehrer sagt mir, wie das zu sein hat. Und es ist natürlich nicht so.
So schön das alles ist, so intensiv und hoffentlich nachhaltig die Erlebnisse auch sein werden, auch Kinderoper hat eine marktwirtschaftliche Seite. Intendant Menta hat es schon angesprochen. Zora bringt vermutlich Erwachsene, Jugendliche und Kinder gleichermaßen her. Also Full House, also perfekt geplant. Von der Ausgabenseite her, wie sieht denn hier die Rechnung aus? Immerhin gilt Kinderoper als die aufwendigste Kunstform, die in der Regel am wenigsten Geld zur Verfügung hat. Im Verhältnis zu einer, sagen wir, normalen Oper, nehmen wir einen Mozart, Così fan tutte,
ist das diese Oper genauso teuer. Also da ist überhaupt nichts gespart. Und da kann ich ganz ehrlich sagen, es wäre für uns nicht finanzierbar gewesen, wenn nicht Luxemburg, La Grande Opera von Luxemburg, sich mit an diesen Kosten beteiligt hätte, wo dann das Stück nächste Spielzeit gezeigt wird. Und wir mussten für diese Produktion Sponsoren finden, weil es sonst unser normales Budget überschritten hätte.
Allerdings fügt Menta zum Schluss hinzu.
Es ist aber nicht so schwierig gewesen, Sponsoren zu finden. Da muss ich sagen, auch hier, jetzt rede ich wieder von Marketing. Kinder, und das ist ja schön, scheint die Menschen, die das Geld verteilen können oder etwas unternehmen können mit dem Geld, scheint sie sehr zu motivieren, mitzumachen.
Die Rote Zora in Luzern. Das war ein Bericht über die Entstehung einer neuen Kinderoper am Theater Luzern. Die nächste Vorstellung ist übrigens am nächsten Sonntag. So viel von Reflexe heute. Gabriela Kegi verabschiedet sich.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.